Und eigentlich war für den heutigen Abschnitt zwei Predigten geplant, aber da wir letzte Woche zur Erntedank einen Familiengottesdienst eingeschoben haben, müssen wir ein paar Verse nachholen. Also wir haben heute einiges vor. Der Paul wird nächste Woche über die Verleugnung Jesu durch Petrus predigen, etwas, das den Petrus sehr tief erschüttert hat und geprägt hat auch. Wir lesen da, er weinte bitterlich, nachdem er das getan hatte. Also diese Erfahrung des Versagens, des Nicht-Genügens, von sich selbst enttäuscht sein, etwas zu tun, wofür man sich selber hasst vielleicht, sehr schmerzhafte Erfahrung. Und heute haben wir die Vorgeschichte und wir werden nicht in jedes Detail gehen, uns auf ein paar Punkte beschränken. Aber ich möchte dir eine Frage stellen zu Beginn. Und zwar, fühlst du dich stark? Bist du stark? Das ist eine gute Sache. Wir wollen geistlich stark sein. Wir brauchen geistlich starke Männer Gottes und Frauen Gottes. Und das führt uns dann zur nächsten logischen Frage, nämlich wie werden wir stark? Wie kommen wir dorthin? Im Epheser 6, Vers 10 wird uns aufgetragen, werdet stark. Aber dann heißt es weiter im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also die Stärke, die kommt von außen, die kommt von Jesus. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, wie bekommen wir die? Und die zweite Herausforderung, die wir haben, ist, wie werden wir nicht zu stark in uns selbst, in unseren eigenen Augen, dass wir selbstgenügsam werden, unvorsichtig werden, auch. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief ja, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil dann muss ich mich auf ihn verlassen und das macht mich stark. Im 1. Korinther 10, Vers 12 heißt es, wer zu stehen meint, siehe zu, dass er nicht falle. Und das wird unser Fokus sein. Wir werden heute den Petrus mit Jesus vergleichen. Das ist nicht wirklich fair, gell? Aber Jesus ist unser Vorbild und wir schauen, was wir von ihm lernen können. Aber versetzt euch so zur Einstimmung mal gedanklich in die Jünger rein. Versucht euch in sie rein zu fühlen. Die hatten die beste Zeit ihres Lebens mit Jesus, ihr Rabbi, ihr Lehrer, ihr Versorger, ihr Beschützer. Sie haben Dinge erlebt und gesehen, die einfach unglaublich waren, die übernatürlich waren, die großartig waren, Machtwirkungen, von denen sie nur vom Hörensagen gehört haben, aus der alten Geschichte, aus der Tora. Und jetzt erleben sie das. Und sie waren so überzeugt, dieser Jesus ist der Messias, der von Gott versprochene Retter und Herr. Und es war so klar. Und sie waren so nah dran. Und alle Juden hatten damals eine große Messias-Erwartung. Sie haben erwartet, dass der Messias sein Reich aufrichten wird. Und ihre Erwartung war, dass es irdisch sein wird. Und ich bin mir sicher, die Jünger waren voll mit dabei, haben Hosanna gerufen, als Jesus da nach Jerusalem eingezogen ist mit den anderen Volksmengen. Jerusalem war ja voll, da waren hunderttausende Menschen für das Passafest versammelt. Und was ist dann passiert? Dann hat Jesus sich wieder mit den religiösen Leitern der Juden angelegt, statt mit den Römern. Und er hat ihre Händler aus ihrem Tempel rausgeschmissen, hat sie konfrontiert, hat sie öffentlich zurechtgewiesen, hat sie im besten Sinn des Wortes bloßgestellt. Der Kaiser war nackt, hat ihre Heuchelei ans Licht gebracht, hat die Menschen gewarnt vor ihnen. Und am Ende war da eine Mordsstimmung, im wahrsten Sinn des Wortes. Da war blanker Hass. Und diese Menschen, die hatten politischen Einfluss, die hatten Macht. Ich meine, es ist eine Sache, wenn dein Nachbar dich hasst, ist eine andere Sache, wenn der Donald Trump oder irgendein Mafia-Boss dich hasst. Fühlt sich nicht so gut an. Und die Jünger hatten ja ihr ganzes Leben aufgegeben für Jesus, um ihm zu folgen, für die Messias-Mission. Sie haben ihn geliebt, sie haben alles auf eine Karte gesetzt und mitgegangen ist mitgehangen. Und jetzt hatte Jesus ja schon in den letzten Monaten immer wieder so negative Anflüge, wo er gesagt hat, ich werde misshandelt werden, ich werde sterben. Aber das ist irgendwie untergegangen in diesem Trubel der Zeichen und Wunder. Aber jetzt scheint die Stimmung irgendwie zu kippen. Ich meine, das waren so super intensive, konfliktreiche Tage seit dem Palmsonntag. Und vielleicht haben die Jünger zum ersten Mal so dieses Gefühl gehabt, oh oh, das könnte vielleicht auch nicht gut ausgehen. Und Jesus hat ihnen die Zerstörung Jerusalems angekündigt, Kapitel 13, erinnert euch daran. Und dann beim letzten Abendmahl hat Jesus gesagt, ich werde euch verlassen und sie werden euch verfolgen. Und einer von euch wird mich verraten und es wäre besser, wenn er nicht geboren wäre. Und das ist mein Leib und das ist mein Blut für euch. Können wir das nachspüren, können wir das nachfühlen, wie die Jünger sich gefühlt haben? Wie verwirrt die wahrscheinlich waren, wie heftig das gewesen ist für sie. Die krassesten Tage ihres Lebens. Und jetzt sind sie unterwegs vom Obergemach, wo sie das letzte Abendmahl gefeiert haben, das Pessachmahl, das Passamahl, rüber in den Garten Gethsemane. Am Ölberg, so ungefähr 10, 15 Minuten Fußmarsch. Und dann nehmen wir die Geschichte jetzt wieder auf im Vers 27. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet euch alle ärgern oder Anstoß nehmen an mir oder zu Fall kommen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden zerstreut werden. Das ist eine Prophetie aus Sacharja Kapitel 13. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Jesus steht auf dem Wort Gottes. Das ist das Erste, was uns geistlich stark macht. Gottes Wort. Gottes Wort ist unsere geistliche Nahrung. Das macht uns stark. Wie oft essen wir? Jeden Tag, oder? Mehrmals am Tag. Das sollte uns ein Hinweis sein, wie oft wir Gottes Wort brauchen, nämlich täglich. Täglich eine stille Zeit, wie immer wir es nennen, eine Gemeinschaft mit Gott, wo wir sein Wort aufschlagen, wo wir ihn zu uns sprechen lassen und wo wir mit ihm Gemeinschaft haben und drüber reden, was er uns sagt. Und ich möchte euch ermutigen, nicht nur mal hier und da zu lesen, sondern wirklich systematisch durch die Bibel zu lesen. Fangt im Neuen Testament an, in den Evangelien und dann lest mal durch. Dann lernen wir ihn kennen. Und der Zweck von Bibellesen ist ja nicht, damit wir einen großen Kopf bekommen, damit wir viel Bibelwissen anhäufen, sondern damit wir ihn kennenlernen, damit wir ihm begegnen. Es geht um ihn. Und wirklich in einer Art und Weise lesen, wo es persönlich wird. Wo wir ihn fragen, Herr, was ist dein Wort an mich heute? Was willst du mir sagen? Was heißt das für mich heute, was ich gerade lese? Was du gesprochen hast, was spricht mich an? Was lerne ich über Gott, über Jesus, über mich selbst, über das, was richtig und was falsch ist, über das, wie diese Welt funktioniert, über die geistliche Welt. Und dann red mit ihm drüber, was dich heute anspricht. Und Herr, wie kann ich es ausleben? Was bedeutet das? Und es dann ins Leben mitnehmen, was wir lesen. Und seht ihr hier diese Prophetie aus Sacharja 13, das war sehr persönlich für Jesus. Es war nicht abstrakt. Jesus hat darin gelebt. Es war nicht nur irgendwie ein Vers, den er zitiert hat, sondern es war sein Leben heute. Und so soll Gottes Wort auch in unserem Leben sein. Und jetzt sehen wir im Vers 29 den Petrus. Petrus aber sprach zu ihm: Wenn sich auch alle ärgern werden, ich aber nicht. Seht ihr, was der Petrus macht? Er stellt seine Gefühle über das Wort Gottes. Und er ist zu selbstsicher. Er meint zu stehen. Schwingt eine gewisse Überheblichkeit mit, ne? Also Jesus, selbst wenn all diese anderen Pappnasen dich verleugnen, und denen würde ich das echt zutrauen, aber ich nicht. Ich aber nicht. Ich bin dein Mann, Jesus. Und 1. Korinther, Vers 10, warnt uns: Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Bist du dir bewusst, dass du ein gefallener Mensch bist? Dass du ein schwacher Mensch bist, der zwar geistlich erlöst ist, aber immer noch mit diesem Fleisch rumrennt, diesen sündigen Impulsen, die immer noch da sind, die wir immer noch mit uns rumtragen. Bist du dir bewusst, dass du potenziell zu jeder Sünde fähig bist? Jeder von uns ist potenziell zu jeder Sünde fähig. Und ich meine, der eine hat mehr da die Schwäche, der andere in einem anderen Bereich, aber wir sind alle irdene Gefäße. Das Bewusstsein dieser Schwachheit. Ich hatte eine Zeit als junger Kerl, wo ich mich stark gefühlt habe. Und wenn ich irgendwo gehört habe, ah, da ist irgendjemand, irgendein Pastor oder so in Sünde gefallen, hat eine Affäre oder so, ich habe die Leute verachtet und habe gesagt, mir wird sowas nie passieren. Weil ich hatte kein Problem mit Mädels damals. Bis Gott zugelassen hat, dass ich mich verliebt hatte in eine verheiratete Frau. So, schon viele, viele Jahre her, bevor ich verheiratet war. Und Gott war total gnädig und hat uns beschützt, Gott sei Dank, ja, aber dein eigenes Herz zu sehen und diesen Kampf zu spüren, weil Ehe ist was Heiliges. Ehe war mir immer heilig. Und es war ganz klar, dass das keine Option ist, aber die Versuchung war da. Und im Herzen war ich ein Ehebrecher. Und Gott hat da viel gebrochen in der Zeit, auch diesen Stolz, auch diese, ich habe gedacht, okay Gott, du kannst mich gebrauchen, weil ich so ein guter Kerl bin. Nee, es ist alles Gnade, das habe ich gelernt. Und das ist wichtig, dass wir nicht überheblich werden, wie der Petrus, auch mir könnte das nie passieren. Nee, wir sind alle fähig dazu. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und das ist der zweite Punkt. Halt dich nicht selbst für stark. Selbstgenügsamkeit ist tödlich, sondern bleib wachsam, bleib demütig. Klammer dich an Jesus fest. Wir brauchen Jesus jeden Tag. Nicht nur für unsere Vergebung, sondern für unser praktisches, tägliches Leben. Und fliehe vor Versuchungen. Triff keine Vorsorge für das Fleisch. Und dann drittens, lass uns nicht vergessen, dass wir in einem geistlichen Kampf sind. In Lukas 22, in der Parallelstelle, hat Jesus zu Simon gesagt, zu Petrus gesagt: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten oder zu sieben wie den Weizen. Also es ist nicht nur menschlicher Druck oder politischer Druck. Nee, das sind okkulte, geistliche Mächte und die gebrauchen ja auch Menschen. Und mir scheint zur Zeit Jesu, mir scheint der Kaiser Nero war besessen, wenn du Berichte liest über ihn, der die Christen so grausam verfolgt hat. Und wir wissen im Kontext hier von Jesus, zumindest einer der Beteiligten war besessen, Judas. Und Jesus hatte die religiösen Leiter Teufelskinder genannt. Das war ihr geistlicher Vater. Das war ihr Mindset auch. Und so neben all diesen persönlichen Versuchungen und Anfechtungen, ja, gibt es auch einen geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Und der findet da oben statt, vor allem in unseren Gedanken. Es ist ein Kampf um Gedanken, wie wir denken. Und wie wir denken, so werden wir handeln am Ende und so werden wir leben. Und das findet auch in unserer Kultur statt. Wir merken einen Kulturwandel in Deutschland, der sich immer weiter von der Reich-Gottes-Kultur entfernt. Na, dieser frühere moralische Konsens, der da war in unserer Gesellschaft, der aus dem Christentum kommt, der auf christlichen Werten beruht hat, der ist verloren gegangen. Und es hat sich gedreht, zumindest was die veröffentlichte Meinung angeht. Ich meine, die Mehrheit der Menschen ist eh noch konservativ, aber das würde man nie glauben, wenn man fernsieht oder die Mainstream-Medien beobachtet. Und was so vor ein paar Jahren noch eigentlich christlicher Konsens war und eigentlich auch noch, ja, ich sag mal Mainstream in der CDU, das wird heute gecancelt. Und Menschen, die biblische Positionen vertreten, werden verteufelt. Ich meine, wir haben das gesehen vor ein paar Wochen auf besonders abscheuliche Art und Weise, als der Charlie Kirk ermordet wurde und wie hier in unseren Medien berichtet wurde drüber. Im öffentlichen Rundfunk, der einen Programmauftrag hat eigentlich. Also ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber mich hat das erschüttert. Da wird ein junger Familienvater vor den Augen seiner Familie wegen seiner politischen Ansichten ermordet von einem homosexuellen Linksradikalen. Und er war ein Bruder im Herrn, also ganz egal, lass mal die Politik beiseite, ganz egal, wie der politisch gedacht hat und ob er da dabei ist oder nicht. Aber selbst seine politischen Gegner in den USA von Ex-Präsident Biden und Obama abwärts haben einfach den Anstand gehabt, das Normale und das Richtige zu tun, nämlich den Mord zu verurteilen und der Familie ihr Beileid zu wünschen. Aber bei uns im öffentlichen Rundfunk wurde der Charlie verleumdet und der Eindruck vermittelt, das ist ein ganz Böser und der ist ja ein Stück weit selber schuld und gerade, dass sie nicht gesagt haben, gut, dass er weg ist. So blanker Hass. Wird gesagt, der ist rassistisch, der ist sexistisch, der ist menschenfeindlich, der ist homophob und das stimmt nicht. Ich habe mir in letzter Zeit viele von seinen Clips angeschaut, muss gestehen, ich kannte den vorher gar nicht. Haben mir auch Beerdigung angesehen, die Trauerfeier und ja, wie gut seine Frau auch über ihn gesprochen hat, was für ein wunderbarer, liebevoller Mensch er war und guter Familienvater. Aber er wurde verteufelt. Hier, weil sich jemand gegen Quoten wendet, also auf Bildungseinrichtungen oder in irgendwelchen Positionen, weil er sagt, hey, nee, einfach der am besten geeignet ist, soll den Job kriegen und nicht, weil er irgendeine Hautfarbe hat oder irgendein Geschlecht. Wenn er das diskriminierend empfindet, deswegen ist er doch noch lang kein Rassist. Und wenn jemand gegen Abtreibung ist, ist er kein Sexist oder frauenfeindlich. Im Gegenteil, der liebt sie beide, die Mutter und das Baby. Das ist eine zutiefst christliche Haltung. Und Ich meine, das Recht auf Leben ist das grundlegendste Menschenrecht. Ist auch im Grundgesetz verankert. Also wenn wir die Ermordung von ungeborenen Menschen ablehnen, dann sind wir Menschenfreunde. Dann sind wir Grundrechtsverteidiger eigentlich. Und als Christen wollen wir allen Menschen mit Liebe und mit Respekt begegnen, ganz egal, wie sie leben und was sie denken. Aber trotzdem dürfen wir auch sagen, aus christlicher Sicht ist die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und Gott hat die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Und das war und ist normal, auch wenn wir heute in einer gefallenen Welt leben und manche Menschen kämpfen mit gewissen Dingen. Aber wenn jemand das sagt, ist er deswegen nicht homophob oder queerfeindlich oder ein Nazi oder so. Aber doch wird es so geframed und Menschen werden hier medial gelyncht. Und ich meine, der Charlie Kirk, der war sicher nicht perfekt und ich stimme nicht mit allen überein, darum geht's nicht. Aber er war ein Bruder im Herrn und er hatte mutig das Evangelium verkündigt und er ist eigentlich für Meinungsfreiheit eingestanden. Der ist an Unis gegangen und hat Andersdenkenden sein Mikro hingehalten, hat gesagt, hey, das ist meine These, Abtreibung ist Mord, beweisen wir, dass ich falsch liege. Und hat die Leute ihre Meinung sagen lassen und ist dann in diesen offenen Meinungsaustausch reingegangen mit denen. Hey, das kriegt bei uns der mediale und politische Mainstream überhaupt nicht mehr hin. Also hier werden Andersdenkende zum Schweigen gebracht und ausgeschlossen, statt ihnen mit Argumenten zu begegnen. Und das nimmt ja teilweise wirklich autoritäre Züge an. Ich weiß nicht, ob euch das auch irritiert hat. Ihr habt ja sicher mitgekriegt, dass der Oberbürgermeister in Ludwigshafen gewählt wird. Heute ist die Stichwahl. Und da wurde der Oppositionskandidat von der Wahl ausgeschlossen. Könnt ihr euch das vorstellen? Da müsste doch eigentlich jeder Demokrat aufstehen und sagen, hey Leute, das geht so nicht. Das erinnert ja an den Iran, wo der Wächterrat irgendwie dem Regime nicht genehme Kandidaten aussortiert. Und wieder völlig egal, politisch, ja, ob man den Typen mag oder nicht mag oder ob der von der Partei ist oder von einer anderen Partei wäre, darum geht es mir gar nicht. Aber so, was kann man nicht machen? Das ist doch demokratiepolitisch ein Skandal. In der Demokratie entscheidet ja und wählt ja angeblich die Bevölkerung und nicht ein Wächterrat. Das ist wieder so betreutes Denken. Der Bürger wird entmündigt. Und dann wurde das Ganze umgeframed und wurde so als Verteidigung der Demokratie verkauft. Das ist doch zum Lachen, das ist doch dreist einfach. Also wir bekämpfen die Demokratie oder wir schaffen die Demokratie ab, um die Demokratie zu schützen. Das ist doch lächerlich. Und ich meine, die Menschen sind ja nicht blöd. Die durchschauen das ja schon. Und es ist die Wahlbeteiligung von 60% bei der letzten Wahl auf 29% gesunken und 9% haben ungültig gewählt. Und heute haben wir die Stichwahl zwischen zwei Kandidaten, die beide weniger als 10% der wahlberechtigten Bevölkerung hinter sich vereinen. Das ist doch eine Karikatur von Demokratie. Das geht doch nicht, das ist doch nicht gut für die Demokratie. Und die Leitmedien, statt es zu kritisieren und zu korrigieren, übernehmen dieses Framing, diese Umdeutung und kritisieren die Kritiker statt die Herrscher, die sowas tun. Das ist doch eine journalistische Bankrotterklärung auch. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich habe Medienwissenschaften studiert, so nebenbei ein bisschen noch in Wien damals auf der Uni. Also schon ein paar Jahre her, 30 Jahre plus vielleicht. Aber damals wurde uns auf der Uni noch gelehrt, Journalismus, guter Journalismus bedeutet, dass du versuchst, möglichst neutral und ausgewogen die Fakten zu präsentieren. Ich meine, völlig neutral ist ja eh niemand, aber mehr so neutral, wie es dir möglich ist. Du lieferst den Leuten die Fakten von verschiedenen Seiten, damit die sich selbst ihre Meinung bilden können. Und eigentlich wäre die Aufgabe des Journalismus, die Regierenden, die Herrschenden zu kontrollieren. Und es soll eine klare Trennung sein zwischen Nachrichten und zwischen Meinung, zwischen Kommentar. Das ist ja heute völlig anders. Das ist ja völlig einseitig geworden. Das ist ja fast Propaganda, was da passiert. Heute wird uns vorgeschrieben von den Leuten, die sich so wichtig halten, was wir denken sollten. Und wehe, du denkst nicht so. Und der Charlie Kirk wird hier ohne irgendwelche Beweise anzuführen oder in irgendeine Argumentation oder Diskussion zu gehen, als ganz, ganz furchtbarer Mensch hingestellt. Und da ist kein Kontext dazu. Ich meine, das wäre ja eines, wenn die Journalistin sagen würde, zum Beispiel, hey, ich bin eine linksgrüne Feministin und das ist meine Meinung. Ich hasse konservative Werte, traditionelle Familie, wenn Babys Frauen einschränken. Und das ist meine Meinung, okay. Aber das passiert ja nicht. Die Leute tun so, als wäre das objektiv und führen sich als moralische Instanz auf. Mit viel Arroganz verkaufen die eigene Meinung als Wahrheit und als moralischen Standard, wohlgemerkt ohne Grundlage, ohne Gott. Weil wie bekommst du denn einen objektiven Standard ohne Gott? Das geht gar nicht. Da ist alles nur subjektiv, wenn du Gott ausblendest. Und wenn du deren woke Welt sich nicht mitfeierst, dann wirst du als böser Menschenfeind verunglimpft und gecancelt. Und ich meine, der politische Diskurs ist ein Wahnsinn momentan. Wenn politische Gegner als Parasiten bezeichnet werden, entmenschlicht werden eigentlich, stört euch das auch? Ich meine, wir wissen aus der Geschichte, wo sowas hinführt. Und der Mord von Charlie Kirk, das sollte ein Weckruf für uns sein. Und ist ja nicht nur in den USA. Letzte Woche wurde das Schloss von Thurn und Taxis angezündet. Und es gibt so ein Bekennerschreiben von der Antifa. Das ist eine recht konservative Katholikin, die auch für das Leben, also gegen den Mord von Ungeborenen eintritt. Und wir wissen auch von 1000 plus von Pro Femina, dass regelmäßig deren Beratungseinrichtungen demoliert werden und randaliert werden von diesen Leuten. Also menschenverachtender blanker Hass. Und uns muss das klar sein, als bibeltreue Christen sind wir prädestinierte Ziele für solche Menschen und für den Feind sowieso. Also die Zeiten werden härter werden für uns und wir wissen, welcher Geist dahinter steckt. Die Frage ist, ist uns das bewusst, dass wir in einem geistlichen Kampf sind? Bist du vorbereitet darauf? Hast du deine geistliche Waffenrüstung an? Epheser 6 sagt uns, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen auch nicht mit irdischen Waffen. Aber wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam von Jesus Christus und sein Wort. So kämpfen wir. Und wir kennen die Wahrheit in Person. Das ist unser Maßstab. Und wir müssen unser Denken anhand von Gottes Wort erneuern. Wir müssen fähig sein zu unterscheiden. Und lasst uns beten für unser Land. Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag um 19.30 Uhr zum Gebet hier. Komm dazu. Wir sind noch wenige, aber ich hoffe, dass wir eines Tages alle da sind und uns eins machen im Gebet als Gemeinde. Aber lasst uns geistlich klar sehen. Ich habe jetzt viel zu viel gelabert über diesen Punkt, aber wir sind in einem geistlichen Kampf. Und wenn wir das nicht hinter den Kulissen sehen, dann werden wir die Welt nimmer verstehen. Jesus sagt weiter in Lukas 22, Vers 32, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Gottes Gnade. Jesus selbst tritt für dich ein in deiner Versuchung. Und jetzt gerade tut er das, er tritt für dich ein. Und das ist unsere Hoffnung. Und Jesus spricht zu ihm, wieder zurück in Markus 14, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er, der Simon, aber sprach nachdrücklich, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle. Also Petrus ist nicht allein, sondern alle. Und die meinen das ernst. Hey, ich habe das damals ernst gemeint in meiner Situation. Hey, mir wird das nie passieren. Und wenn wir da gewesen wären, damals, wir hätten genauso reagiert wie die Jünger. Da bin ich mir sehr sicher. Ich meine, das war undenkbar für die Jünger, was Jesus da angekündigt hat. Also ich spreche jetzt mal zu denen, die eine gute Ehe haben unter uns. Stell dir vor, dein Mann oder deine Frau kommt zu dir und schaut dir in die Augen und sagt, Schatz, du wirst mir fremd gehen. Du wirst mich betrügen. Du wirst mich verraten. Du wirst mich verlassen. Nee, werde ich nicht. Hey, das erscheint dir undenkbar. Und so krass war das, was Jesus angekündigt hat. Also lass uns nicht irgendwie herabschauen auf den Petrus oder auf die Jünger. Wir hätten alle so reagiert und wir wären alle weggelaufen wie sie. Und so, wenn Gott in seinem Wort spricht, auch über deine Schwächen, dann nimm das ernst und denk dir nicht, oh, ich stehe da drüber. 1. Korinther 10 sagt uns, er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern er wird in jeder Versuchung auch einen Ausgang schaffen. Also wir können sündigen, wenn wir wirklich wollen, aber wir müssen nicht mehr sündigen. Das ist der Unterschied zu unserem Leben vor Christus, ohne Christus, ohne seinen Geist. Aber das Ding ist, den Notausgang nimmst du nur, wenn du dir deiner Schwäche bewusst bist. Also Eingeständnis deiner Schwäche, das führt dich ins Gebet. Das führt dich in die Abhängigkeit zu Gott. Und Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das macht mich stark. Und dahin ins Gebet nimmt jetzt Jesus seine Jünger mit. Vers 32 lesen wir weiter. Und sie kommen an den Gut mit Namen Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Wir wissen, er hat Blut geschwitzt aus den Parallelstellen, also tiefste Depression. Er hat den Horror des Kreuzes vor Augen. Werden wir nie wirklich verstehen, was Jesus da für uns durchgemacht hat. Furchtbarste Folter vor Augen, dass unsere Sünden ihm aufgeladen werden. Das, was er mit jeder Faser seines Wesens zutiefst verachtet. Also schlimmer, als wenn du in Kotze getaucht würdest. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Diese geistliche Einsamkeit, diese großen geistlichen Angriffe, dieser Spott, dieser Scham, was Jesus da erlebt hat am Kreuz für uns, was er hier vor Augen hatte. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und betete, dass wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm doch diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus war geistlich wach. Jesus hat gewusst, dass die Soldaten und Judas schon unterwegs waren. Er wusste, dass ihm die schwersten Stunden seines Lebens bevorstanden. Nein, nicht nur seines, die schwersten Stunden jedes Lebens, von jedem Menschen, der je gelebt hat. Er war geistlich wach. Bist du geistlich wach? Oder schläfst du? Bist du eingelullt von Unterhaltungsangeboten? Von Ablenkungen, Medien? Es gibt ja so viel, was die Welt uns anbietet. Siehst du die Notwendigkeit von Gebet? Gebet ist keine Option. Gebet ist überlebenswichtig. Weil es ist die Verbindung mit Jesus, die uns geistlich stark macht. Und so, Jesus sucht in seinem großen geistlichen Kampf den Vater. Das wäre der vierte Punkt, der uns geistlich stark macht. Gebet, Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Geschwister, wir müssen beten. Wir müssen beten wie nie zuvor. Und als fünfter Punkt, nicht nur allein. Seht ihr, Jesus nimmt Petrus und Johannes und Jakobus mit sich. Weißt du, wenn du um Gebet bitten könntest, wenn du dich angegriffen und angefochten fühlst, wer mit dir kämpfen würde? Ist auch ein wichtiger Punkt. Jesus hat uns zur Gemeinschaft berufen. Ehrliche, tiefe Gemeinschaft als Geschwister. Lebst du das? Na, wenn wir Männer uns um das Lagerfeuer versammeln, versuchen wir das zu leben. Petrus sagt uns, Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Welche Opfer suchen sich die Löwen aus? Ja, die Schwachen, die Einsamen, die, die sich von der Herde entfernt haben, das sind die leichtesten Opfer. Und Hebräerbrief sagt uns, lasst uns unser Zusammenkommen nicht versäumen. Da ist ein geistlicher Schutz in der Gemeinschaft. Und als sechsten Punkt hier sehen wir totale, vorbehaltlose Hingabe an den Vater und seinen Willen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn diese Grundsatzentscheidung klar ist, dann ist der geistliche Kampf schon halb vorbei. Halbherzigkeit, Wankelmütigkeit, das ist, was uns schwach macht. Wir sehen in diesen Versen natürlich auch, dass es keinen anderen Weg gibt, denn sonst hätte der Vater sicher das Gebet von Jesus erhört. Nee, nur einer hat deine Schuld getragen, deine ganze Lebensschuld. Nur einer versöhnt dich mit deinem Schöpfer und das ist Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Denn niemand anderer hat dir deine Schuld abgenommen, nur er. Und er bietet dir Vergebung und Versöhnung mit Gott als Geschenk an. Du musst es nur annehmen, dich ihm anvertrauen, dein Vertrauen von dir selbst, deiner Selbstgerechtigkeit und deinen Selbsterlösungsversuchen auf Jesus allein setzen und ihm folgen. Das ist eine Entscheidung. Habe ich früher nicht verstanden. In der Kirche, wo ich groß geworden bin, wurde es nicht gepredigt. Wurde gesagt, ja, du bist der Christ, weil du ja irgendwann mal als Baby ja, mit Wasser übergossen wurdest. Nee, es ist eine Beziehung, es ist eine Entscheidung. Und als siebten Punkt, lass uns das mitnehmen, das Bewusstsein, wie sehr du geliebt bist. Weißt du das? Du bist geliebt heute Morgen. Mit der größten Liebe, die es überhaupt gibt. Aufopfernd. Hingebende Liebe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde, hat Jesus gesagt. Und das hat Jesus für dich getan. Im Garten, darum hat er gerungen, dafür hat er sich entschieden. Du bist geliebt. Und er wird dich niemals verlassen. Das gibt uns Mut, das macht uns stark. Na, geliebte Menschen leben anders. Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen, Mr. Großmaul? Und ich bin total beim Petrus. Ich wäre immer müde, wenn es ans Beten kommt. Weißt du, ob es ja auch so geht? Das ist auch Teil von diesem geistlichen Kampf. Ich werde auch nie jemanden verurteilen, der im Gottesdienst einschläft. Ich sage immer, besser ihr schlaft im Gottesdienst als in der Kneipe. Wir sind Menschen, wir sind schwach. Und Jesus sagt im Vers 38, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Wie oft haben wir das schon erlebt? Der Geist, das Herz ist willig, aber das Fleisch, diese sündige Natur, das ist schwach. Der Geist ist willig. Wenn du neu geboren bist durch den Geist Gottes, dann willst du Gott gefallen eigentlich. Willst ihm gehorsam sein. Willst ihn ehren. Geist ist willig. Aber das Fleisch ist schwach. Wir sind schwache Menschen. Und Jesus lehrt uns hier, dass wir uns geistlich stärken müssen, dass wir uns geistlich auf Versuchungen vorbereiten müssen, bevor sie kommen. Was immer die sind, bevor dir die Kollegin schöne Augen macht oder irgendwie Habsucht oder Neid in dein Herz reinkriecht oder der Reiz zu tratschen, dich übermannt oder Versuchung zu lügen oder bevor es stressig ist in der Familie. Na, wenn wir erst in der Versuchung anfangen, in unser geistliches Leben zu investieren und anfangen zu beten und nochmal schnell Gottes zu lesen und nochmal schnell zu stärken, ja, dann ist es oft zu spät. Dann sind wir oft schwach in der Versuchung, ne, wenn uns die Wurst vor der Nase baumelt. Deswegen ist es weise, vorausschauend zu leben und sich vorzubereiten, nicht zu schlafen. Also wir müssen schon geistlich gestärkt in den Tag gehen oder in die Versuchung gehen. Also der Zeitpunkt, in ein geistliches Leben zu investieren, ist jetzt, heute, jeden Morgen. Jesus sagt, wacht, betet, schlaft nicht ein, lasst es nicht schleifen, wacht, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Tut es jetzt, solange euer Geist willig ist. Und wenn er nicht willig ist, dann bete, Herr, mach mich willig. Ist auch ein ehrliches Gebet manchmal. Jesus hat rechtzeitig den Vater gesucht, er hat rechtzeitig den geistlichen Kampf gekämpft und dann, als die Soldaten gekommen sind, war er bereit, hat gesagt, hier bin ich. Da war der Kampf schon vorüber. Und das ist der achte Punkt für heute, der letzte Punkt. Das Timing für unsere geistlichen Disziplinen, für unser geistiges Training, uns in Gott zu stärken, das ist immer jetzt. Solange der Geist noch willig ist, jetzt. Nutzt die Gelegenheit. Wir lesen weiter im Vers 39. Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Peinlich, ne? Was ist das schon mal passiert, dass du im Gottesdienst sitzt mit deiner Bibel auf dem Schoß und dann schläfst du so halb ein und die Bibel fällt runter und du wachst auf und alle wissen, du hast gepennt. Mir ist das schon mal passiert. Sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal. und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Jesus ist so gnädig mit seinen Jüngern. Er ist nicht vorwurfsvoll, er ist nicht verdammend. Er ist der hohe Priester, der mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten. Deshalb dürfen wir mit Zuversicht zu ihm kommen. Er versteht unsere Schwäche. Und so, sie haben geschlafen und er hat über ihnen gewacht. Er hat für sie gebetet, der gute Hirte. Jesus ist so gut, oder? Er ist einfach so gut. Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Jesus war bereit. Und sogleich, während er noch redete, kommt Judas, einer der 12, heran und mit ihm eine Menge mit Schwertern und Stöcken von den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Deren Überlieferte hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es. Den greift und führt ihn sicher fort. Und als er kam, trat er sogleich zu ihm und spricht, Rabbi, und küsste ihn. Es muss wehgetan haben. Und sie legten ihre Hände an ihn und ergriffen ihn. Und Jesus ließ das geschehen. Er hatte schon eingewilligt in den Willen des Vaters. Und er ging gestärkt in die Versuchung. Einer der Dabeistehenden, wir wissen aus den anderen Evangelien, es war der Petrus, aber zog das Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Der war noch ein bisschen verschlafen, der hat sicher nicht auf das Ohr gezielt. Und Jesus musste das wieder in Ordnung bringen, sonst wären 4 Kreuze gestanden auf Golgatha. Vers 48, und Jesus begann und sprach zu ihnen, ihr seid ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken mich zu fangen. Täglich war ich bei euch, lehrte im Tempel, und ihr habt mich nicht ergriffen, aber damit die Schriften erfüllt werden. Und sie verließen ihn alle und flohen. Und ein junger Mann, der ein Leinenhemd und den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm, und sie ergreifen ihn. Aber er ließ das Leinenhemd fahren und floh nackt. Es kam so, wie Jesus es vorhergesagt hat. Er hat immer recht. Sein Wort gilt. Die Schriften werden erfüllt. Und wenn wir überheblich sind, wenn wir denken, wir wissen es besser und wir sind stärker, und dann haben wir nicht gebetet und keine Gemeinschaft mit Gott gesucht und waren nicht in der Gemeinschaft mit Geschwistern. Und wenn wir nicht stark sind, wenn die Versuchungen kommen, was machen wir dann? Dann ziehen wir unsere Schwerter und hauen um uns herum, hauen drauf, kämpfen gegen Menschen, laufen davon, sind ziemlich nackt. Wir brauchen unsere Waffenrüstung aus dem Epheserbrief, Kapitel 6. Und diese Waffenrüstung ist Jesus. Römerbrief 13 heißt es, zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Jeden Morgen, jeden Moment zieht den Herrn Jesus Christus an. Jesus hat gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und Gott sei Dank, er ist so treu. Selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Er ist so treu. Er wird uns nie verlassen. Amen. Amen. Lieber Herr, danke für dein Wort. Es ist echt herausfordernd an uns. Danke, Jesus, für dein Vorbild. Danke, dass du so gnädig warst mit den Jüngern und so gnädig warst mit Petrus. Danke, Herr, dass wir immer wieder aufstehen dürfen und neu beginnen dürfen bei dir. Danke, dass wir immer wieder neu an den Tisch deiner Gnade kommen dürfen, wie auch heute Morgen. Dass du wartest, dass du uns liebst, Herr. Aber dass du uns auch stärken willst, Herr, dass wir weniger auf die Schnauze fallen und dir ähnlicher werden und dich immer mehr ehren mit unserem Leben. Weil das ist unser Herz eigentlich, Herr. Du kennst unsere Herzen. Und Vater, ich möchte beten, dass du uns stärkst, dass du uns nah an dir hältst, dass du uns füllst mit deinem guten Geist. Und halt uns wach, Vater, dass wir geistig klar sehen, wo wir stehen mit dir, wo wir umkehren müssen, was wir tun müssen in unserem Leben, dass wir unterscheiden können, was wahr ist und falsch ist mit all diesen Informationen und Meinungen, die auf uns einprassen. Danke, dass dein Wort sich nicht ändert, dass deine Wahrheit steht und dass wir uns darauf verlassen können, dass das Heil und gut ist, was du uns sagst. Und so, Herr, segne uns, stärke uns, begleite uns mit deinem Segen. Amen.